Bevor die Folge beginnt, ein kleiner Disclaimer für euch. Und zwar sollten die Folgen zu nordischen Filmtagen ja eigentlich Anfang November rauskommen. Jetzt kommen sie allerdings erst Mitte, Ende Januar raus. Das hatte so ein bisschen, sagen wir mal, eine kleine Zwangspause mit sich. Jeder, der in Teil 1 schon gehört hat, da habe ich es erklärt. Genauso auf Instagram habe ich es auch ein bisschen erläutert. Aber wenn hier Zeitangaben gemacht werden, beachtet sie einfach nicht. Und ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und viel Spaß.
Papierschnitt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil der 67. Nordischen Filmtage in Lübeck. Leute, was geht denn ab? Ich frage mich ja, ob ihr das einfach gerade am Stück hört oder ob ihr vielleicht das ein bisschen versetzt hört. Wer weiß es denn? Aber ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge und wir wollen auch gar nicht drum herum reden. Ich sage nur, Leute, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch bitte an. Da erkläre ich zumindest noch mal ein bisschen, was nordische Filmtage sind. Ist jetzt auch eigentlich gar nicht so wichtig. Am Ende ist es ein Filmfestival über Filme, die gezeigt werden. Ich gucke mir sie an, erzähle ein bisschen darüber und wenn ihr Spaß dran habt, hört die mir zu. Guckt sie vielleicht einfach selber im Vorwege, beziehungsweise eben danach, wenn ich nach denen erzählt habe. Und das war's auch jetzt schon. Ich habe das in zwei Teile aufgeteilt, weil die erste Folge ging jetzt schon eine Stunde und ich habe noch mit Sonntag, wo ich auch noch bei den Filmtagen bin, habe ich noch 11 Filme vor mir und ich denke, das kann man dann gut in 2 Folgen machen, ungefähr eine Stunde, jeweils eine Folge. Und ich denke, wir würden dann auch schon gleich reinstarten mit dem nächsten Film. Gar nicht lange drum herum reden hier. Und der nächste Film heißt Home vom Deutschen Filmforum. Er geht 19 Minuten. Samir wohnt in Hamburg. Er studiert, lebt in einer WG und hängt mit FreundInnen am Hafen und auf dem Kiez ab. Eines Tages liegt ein folgenschwerer Brief in der Post. Sein Antrag auf Bleiberecht wurde abgelehnt. Er soll abgeschoben werden. Ein Schock, unter dem er sich den anderen nur schwer mitteilen kann. Doch er ist nicht allein und sein Umfeld gibt ihn nicht kampflos auf. Ja, wie auch generell bei allen anderen Filmen, die ich bisher schon hier im Programm hatte. Kein Thema für leichte Kost. Kein Film für, ich sag mal, eine gute Laune, weil man dann immer wie so ein kleines Beigeschmack eben hat, wenn man dann diese Prämisse eben immer hat, von wegen, okay, ist erstmal alles in Ordnung meistens und dann passiert halt irgendwas, aber eben sowas Nahbares, nicht so was man irgendwie sagt und in einem Hollywood-Film, oh, dann verliebt sich die Person in eine andere Person oder irgendwie, keine Ahnung, was passiert in Hollywood, sondern was Nahbares eben, weil es so klein ist, weil es so eine Welt zeigt, die geprägt ist von Freundschaft, von Spaß, von Lernen, aber dann eben mit so einem Thema um die Ecke kommt, womit sich der Schauspieler, wird hier dargestellt, 2004 geboren, das heißt 21 Jahre alt, ein 21-jähriger junger Mann gar nicht beschäftigen sollte, dass er Angst hat aus seinem doch Heimatland ausgewiesen zu werden, weil er wohnt da, er spricht die Sprache, er arbeitet sogar im Pflegeheim und studiert dort, lebt dort, hat seinen Alltag einfach da und dann kommt der Brief, sie werden abgeschoben. Und das basiert natürlich auch auf ganz vielen echten Fällen, wo dann einfach Abschiebungen nicht berechtigt sind, zumindest so wie es hier dargestellt wurde. Und das ist einfach ein Unding und ganz, ganz traurig anzusehen, weil dieser junge Mann, der im Pflegeheim arbeitet, der studiert mit seinen Freundinnen, mit seiner Freundin, zerbricht daran, an dieser Nachricht, weil er möchte nicht mehr. Er hat 30 Tage auf einmal nur noch Zeit, sich darum zu kümmern, dass er nicht abgeschoben wird, nicht ausgewiesen wird. Und ein Kumpel von ihm, sein Onkel irgendwie ist Anwalt, die versuchen das dann noch und dann hört man nur am Ende des Films, wie sie versuchen eben vor Gericht zu ziehen und ob das stattgegeben wird. Und dann am Ende ist die letzte Szene, ist da öffnet er einen Brief und man weiß jetzt nicht genau, ob er jetzt abgeschoben wurde oder nicht oder ob der Antrag stattgegeben wurde. Das ist ein bisschen unklar, aber nichtsdestotrotz soll es eben darauf aufmerksam machen, wie ungerecht einfach auch das System sein kann, die Gesellschaft oder eben auch das, die Politik, die dann irgendwie mit solchen Fällen Stärke beweisen möchte oder was auch immer, keine Ahnung. Und spielt in Hamburg der Film, schöne Orte gesehen, man hat den Kiez gesehen, man hat einfach eine Freundesgruppe gesehen, die sich unterstützt, die sich gefunden haben, die einfach eine richtig, richtig gute Zeit haben oder sollen sie auch. Mit Anfang 20 soll man eine richtig gute Zeit haben, Spaß haben, das Leben genießen, der Alltag und das schwere Sein kommt noch früh genug, sagen wir es mal so. Ich rede hier, als wenn ich schon irgendwie 40 wäre und Lebenserfahrung hätte. Mit 27 kann man das aber trotzdem schon mal sagen. Aber es wird ganz nahbar gezeigt, wie die Freundesgruppe daran oder wie er eben auch daran zerbricht. Weil, wie gesagt, er möchte nicht weg. Und deswegen heißt der Film Home. Auch da waren wieder die SchauspielerInnen und die Regie geführt haben mit im Kino. Das war wieder sehr cool. Das war nämlich Esalu Lorenz. Die hat den Regie geführt und die haben auch nochmal erzählt, eben wie darauf kam oder was das für ein besonderes Thema ist, weil sie das eben auch im Umfeld mitbekommen haben. Und die haben auch erzählt, dass sie zum Beispiel keine richtige Filmförderung hatten und die hatten dafür auch nicht die Zeit, irgendwas einzureichen und die haben es alles so ein bisschen selber gemacht. Das war auch sehr beeindruckend, weil die Bilder waren wirklich sehr, sehr schön und haben das einfach so gedreht und haben es dann einfach gemacht. Auch da wieder ein sehr, sehr wichtiger Film. Ich weiß nicht genau, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, wie ihr die Filme sehen könnt, wenn ich ganz ehrlich bin. Googelt es einfach mal ein bisschen. Weil ich weiß nicht, ob man die irgendwo streamen kann oder irgendwie sich holen kann, da bin ich mir nicht sicher. Oder ob diese Filme explizit so auf Filmfestivals gezeigt werden, das weiß ich nicht. Wenn ihr die Möglichkeit aber habt, auch diesen Film, schaut ihn euch gerne an. Geht 19 Minuten, kann man gut mal gucken und das ist halt immer was zum Nachdenken. Genauso wie die anderen beiden Filme, die jetzt noch für diesen Samstag kommen. Und dann bin ich für heute auch schon wieder durch. Und dann werde ich morgen noch von dem Sonntag erzählen. Der nächste Film, um den es geht, heißt Paul. Auch Deutsches Filmforum. 15 Minuten lang. Und darum geht's. Der Tod eines geliebten Menschen kommt manchmal unvorhergesehen. Die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner Mutter lässt Paul orientierungslos und mit einem Gefühl großer Leere zurück. Gefangen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, begibt er sich auf eine Reise zurück in sein altes Zuhause. Ein schmerzhafter Fall ins Bodenlose und ein Weg loszulassen. Ja, auch da waren wieder die Filmschaffenden vor Ort. Es war ganz cool zu sehen, denn der Schauspieler war da und Marusch Mehnert, und der hat den Film Regie geführt, aber zusammen mit seiner Mutter. Was ganz cool ist, er meinte so, das sind beide irgendwie kreative Menschen und wollten mal uns zusammen auf Beine stellen. Der studiert Film oder Regie oder wie ich das zumindest mitbekommen habe, steht was zumindest dann, ja, als videoschaffende Person, filmschaffende Person. Übrigens aufgefallen, Leute im Kino, wenn die dir viel Spaß beim Film wünschen, sagen dir mal gutes Projizieren oder ein schönes Projizieren oder so. Ganz witzig. Naja, kurzer, upala, bisschen Mikrofon gekommen hier. Kurzer Fun Fact. Zum Film selber. Genau, es wird relativ wenig gesprochen. Man sieht eher so Paul, diese Hauptperson, würde ich sagen Mitte 30, die so mit sich selbst beschäftigt ist. Die Person ist Tischler, arbeitet dann, kommt nach Hause, spielt so in den 70er, 80er Jahren und kommt nach Hause und bekommt vom Postboten einen Brief per Einschreiben. Wer das noch kennt, like, wer es noch kennt, per Einschreiben, das heißt, er muss unterschreiben, gibt ihm sowas wie WhatsApp oder was auch immer, er muss diesen Brief unterschreiben und der Brief ist handschriftlich geschrieben und dort steht drin, dass seine Mutter leider verstorben ist. Und Paul kann es erst gar nicht glauben und denkt sich so, hä, nein, das kann doch nicht sein. Und dann versucht er über dieses Wahltelefon, was damals war, die Mutter anzurufen. Und da kommt nur die Mailbox und dann sagt er so ganz verzweifelt: Mama, ich habe gerade einen Brief bekommen, dass du tot bist. Nein, das stimmt aber nicht, oder? Ruf mich doch gern zurück. Mama, ruf mich doch bitte zurück. Mama? Und ein bisschen Gänsehaut-Moment, muss man sagen. Der Brief kommt wohl von der Nachbarin, die den geschrieben hat, dass die Mutter jetzt verstorben ist. Und das soll halt wahrscheinlich auch so ein bisschen zeigen, es gibt nicht diese. Also, das ist mal, dass per Brief kommt, so, dass die Mutter verstorben ist und es gibt vielleicht nicht diese unmittelbaren Wege, vielleicht ist es plötzlich passiert oder so, die Mutter hatte irgendwie gar nichts, es ist jetzt nicht so klar, woran sie gestorben ist. Aber dass sie einfach so plötzlich vielleicht verstorben ist und gleich die Zeit hatte, irgendwas da jetzt zu organisieren. Und da sie auch alleine war, musste halt irgendwie ein Brief sein. Das ist dann ja auch mal so ein, zwei Tage vielleicht später. Und Paul macht sich dann auf den Weg in sein altes Zuhause und geht da halt eben so ein bisschen durch. Vorher trifft er noch diese Nachbarin. Die umarmt er kurz. Und die sagt noch, wenn du irgendwas brauchst, dann sag bitte Bescheid. Und dann geht er durchs Haus und guckt so in seine Erinnerungen. Und ja, es ist sehr bewegend, weil auch da wieder wird gezeigt, wie sehr er mit diesem Schmerz ihm umgeht, was er selber noch gar nicht genau weiß, wie er damit ihm umgehen möchte, mit diesem Schmerz. Möchte er es rausschreien, möchte er es für sich behalten, möchte er so weitermachen, möchte er seiner Mutter irgendwie beweisen, dass er sie geliebt hat. Und das alles weiß er nicht und Überforderung und deswegen geht er einfach nur durchs Haus, guckt sich alles an, weint natürlich auch dabei und irgendwann findet er ich glaube, ein altes Kleid von ihr und das zieht er an. Und fährt dann raus, geht ins Meer, hält seinen Kopf irgendwie unter Wasser oder geht halt irgendwie ins Meer, taucht ein bisschen ab und kommt am Ende wieder hoch und das ist der Film vorbei. Und es wurde so, das ist wohl so gedacht, wohl so gemeint, dass eben auch dieses Wasser, diese Wasserszene eben widerspiegeln soll, diese Überforderung, diese Überflutung von Gefühlen, Emotionen und dass er untergeht darunter. Aber am Ende kommt er wieder hoch. Das soll wohl symbolisieren eben, okay, ist gerade richtig scheiße, alles Überforderung, alles viel. Doch am Ende kommt er mit dem Kopf wieder hoch, um halt weiterzuleben. Weil er wird weiterleben. Auch wenn seine Mutter jetzt verstorben ist, wird er weiterleben. Und das ist cool gemacht. Gerade die Szene im Wasser, muss man wirklich sagen, sehr cool gefilmt. War wohl auch November, also sehr kalt, wo die das gedreht haben. Deswegen höchsten Respekt an den Schauspieler. Und ja, war auch nur 15 Minuten, wie gesagt. Ich fand ihn von diesen vier kleinen Kurzfilmen, die ich da im Kino gesehen habe, im Koki, fand ich den am schwächsten, Anführungszeichen, aber auch nicht schlecht. Ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn aber nicht so überragend wie die anderen, die gezeigt wurden, beziehungsweise eben letzte, der auch noch kommt, den fand ich nämlich, ich würde sagen, am besten, würde ich sogar fast sagen. Ja, der gleich noch kommt. Aber auch da, die Message ist gut, cool gemacht, coole Bilder. Und ich finde gerade immer so für deutsche Produktionen echt gut. Weil man ja auch immer oft irgendwie sagt, deutsche Produktionen sind so schlecht und irgendwie nicht gut gemacht. Doch, so independent kleine Filme, die sind wirklich gut gemacht. Das muss man sagen. Das können die gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Film, der heißt Keine Zeit. Ein Film von der Deutschen Filmforum. 23 Minuten. Pfleger Matthias bekommt eine neue, viel zu volle Tour. Klar, dass er nicht viel Zeit hat. Dagmar wohnt allein, umgeben von Erinnerungen an ein vergangenes Leben. Dass der Neue immer in Eile ist, gefällt ihr gar nicht. Trotz anfänglicher Distanz finden die beiden abseits der täglichen Routine eine Verbindung zueinander. Doch Dagmars Einsamkeit wächst und ihre Freude am Leben sinkt. Ja, auch das wieder ein höchst gesellschaftlicher Film, kann man so sagen. Genau, es geht eben um PflegerInnen, in dem Fall um Matthias, der eine neue Tour geschickt bekommt, wo er jetzt hinfahren soll. Er springt ein für eine Kollegin, die längere Zeit ausfällt, auf jeden Fall für den Job, und übernimmt jetzt eben Frau Winter, heißt sie im Film, wird sie immer genannt, Dagmar Winter. Und diese Frau Winter wohnt alleine. Sie hat nur noch ihren Kater Balu. Und mehr hat sie erstmal nicht. Sie mochte die andere Pflegerin immer sehr gerne. Aber desto mehr Zeit sie alleine verbringt, desto einsamer wird sie. Und sie wird eben auch bitterer. Und Matthias am Anfang immer noch so, boah, ich habe keine Zeit, ich muss das jetzt abarbeiten, und da gar kein Vorwurf, weil sicherlich, es ist halt eben so, es warten ja nicht nur leider Frau Winter eben, dass der Pflegedienst kommt und dass sie dann alles für die machen, sondern er hat bestimmt noch für den Tag 20 weitere PatientInnen, die er irgendwie versorgen muss, und da er auch immer ein Pensum machen muss mit Essen machen, also Essen warm machen, weiß ich nicht, irgendwie noch den Müll rausbringen oder was auch immer so eben anfällt, Hat er so eine Agenda, die er mal abarbeitet. Und eigentlich ist kein Platz für irgendwelche Sondersachen, Sonderwünsche. Und am Anfang zieht er das auch ziemlich noch durch. Da sagt er immer, Frau Winter, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe hier nur aufgeschrieben, ich muss die Pflanzen irgendwie gießen, ich muss einmal nach der Katze sehen, ich muss einmal gucken, ob sie ihre Pillen genommen haben, ich muss Essen warm machen und dann muss ich auch schon wieder los, weil ich habe wirklich keine Zeit. Und denkt man natürlich immer so, Mann, nimm doch mal kurz Zeit für die alte Frau, die ist einsam, die möchte Aufmerksamkeit, die möchte sich unterhalten und das kann er eben nicht so wirklich geben. Und dann ist es so, dass er aber irgendwann auch anfängt, ja, ein bisschen Spielraum einzubauen, dass er sein Handy mal ausstellt, dass er nicht immer Nachrichten bekommt von wegen, jetzt musst du los, 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 los. Sondern dass er auch mal extra Sachen für sie macht, eben das Katzenklo sauber machen als Beispiel. Das kann sie eben nicht mehr. Und ja, dann kommen sie so ein bisschen ins Gespräch, nähern sich immer ein bisschen an. Und natürlich muss man sagen, in der Realität ist es immer schön, wenn sich PflegerInnen, PatientInnen annähern, ein gutes Verhältnis haben, weil es soll ja auch einfach eine schöne Sache sein, so unterstützen und helfen sein. Aber sicherlich auch, das wird eben dargestellt, nicht immer möglich, so die Zeit zu verbringen mit den PatientInnen. Und genau, sie nähern sich trotzdem ein bisschen an und ja, reden dann so ein bisschen über alte Zeiten, dass sie ihren Mann verloren hat jetzt vor 3 Jahren, dass sie gerne Musik hört, dass sie früher richtig gerne Geige gespielt hat, dass sie Gitarre noch ein bisschen spielt und da hat sie auch vorgeschlagen, naja, ich kann ihnen ja mal was beibringen, weil er so ein bisschen erzählt, ja, ich spiele zu Hause so ein bisschen Gitarre, aber nur so, ich klimper ein bisschen drauf rum und ja, vielleicht, wenn ich mal eine Freundin habe, dann beeindrucke ich die damit, was ganz süß ist und sie erzählt dann so, ja, ich kann ihnen das ja beibringen und dann gebe ich ihnen Unterricht, wenn wir Zeit haben und ja, er weicht auch ein bisschen auf. Er sagt dann so, ja, okay, passen Sie auf, ich mache nur noch das einmal. Ich muss leider wirklich los, aber wenn ich morgen wiederkomme, dann geben Sie mir mal Gitarrenunterricht so ein bisschen, zeigen Sie mir ein paar Kniffe. Und das ist dann auch in Ordnung. Allerdings ist es so, dass am nächsten Tag die Katze verstirbt. Und Frau Winter ist natürlich sehr, sehr traurig darüber. Und sie plant es schon länger, aber da kommt es eben raus, weil sie dann eben fragt, du Matthias, kannst du bitte. Oder können Sie dann eben bitte meinen Kater beerdigen im Wald? Das muss er auch noch machen. Möchte das tun, er möchte einen Klappspaten rausholen von Frau Winters ehemaligen Mann. Er findet aber eine andere Schublade und da sind ganz viele Tabletten drin. Und dann fragt er natürlich, Frau Winter, was ist das? Und Frau Winter nur, ich habe hier alles geplant. Ich habe mir alle Tabletten aufgehoben, ich werde sie alle auf einmal nehmen, mit ein bisschen Schmerztabletten, mit ein bisschen Schlaftabletten, damit ich nichts mitbekomme, wenn ich denn sterben möchte. Und er natürlich völlig überrascht und völlig außer sich und überfordert mit der ganzen Situation. Dabei geht es auch eben, diese Überforderung darzustellen, dass er nicht weiß, wie er umgehen soll mit der ganzen Situation. Dass er denkt, aber das geht doch nicht. Sie wollen doch leben, es gibt so viel Schönes, wofür es sich zu leben lohnt. Und dann erzählt sie aber immer wieder, sie ist so einsam und ihre Tochter meldet sich auch nicht mehr und das kann sie auch verstehen. Und dass sie ja damals auch nicht gesorgt hat für ihre Eltern und sie will einfach nicht mehr, sie hat nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt. Und er ist halt total überfordert und weiß gar nicht, was er machen soll. Dann versucht er, sie noch ein bisschen zu trösten. Dann meinte sie so mal, oh, ich tanze so gerne, ich hab früher mit meinem Mann immer getanzt. Und dann hat Matthias sie so aufgefordert, so, und dann tanzen die so ganz langsam, so im Walzer, mitten im Raum. Aber da sagt sie nochmal, bitte lassen Sie die Tabletten hier, ich möchte wirklich nicht mehr. Und man sieht's nicht genau, aber es ist wohl so, dass er die dann auch dagelassen hat, die Tabletten. Er völlig überfordert, nimmt auch diese tote Katze mit, die er dann verbuddeln soll. Und er ist kurz davor, die einfach in den Müll zu schmeißen, weil er will sich der Situation entziehen. Er will nichts mehr Situation mehr zu tun haben. Völlige Überforderung für den jungen Mann. Er weiß gar nichts mehr. Da hat er sich doch mal umentschieden, hat dann wohl die Katze im Wald vergraben und sitzt dann im Auto, atmet kurz durch, so. Und er muss weiter. Er hat keine Zeit. Und das ist auch der Aufhänger eben vom Film. Er hat keine Zeit jetzt hier, seine Emotionen rauszulassen, irgendwie zu sagen, boah, ich kann heute nicht mehr, ich bin kaputt, das ist zu viel für mich, ich muss das melden, aber auch nicht, weil ich im Zwiespalt stehe zwischen der Frau, die eben selbstbestimmt entscheiden möchte, wann sie aus dem Leben scheidet, aber auch nicht, weil es eine Sorgfaltspflicht eben gibt, die er eigentlich erfüllen muss und er kann dafür wirklich belangt werden und das ist zu viel für ihn und er fängt an zu weinen. Er fährt los zur nächsten Patientin eben und fängt an zu weinen und man hört ihn dann nur oder man sieht dann eben nur, wie er fährt, wie er immer mehr weint, überfordert ist. Dann gibt es einen kurzen Cut, Schwarzbild und dann sieht man ihn in ein neues Haus reingehen. Er macht die Tür auf und ruft, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, aber ich bin hier, soll ich schon mal Essen warm machen? Also er ist wieder völlig im Modus, er hat keine Zeit, jetzt nicht ganz kurz noch Zeit, die Augen irgendwie zu trocknen und geht dann in dieses Haus wieder rein, um die nächste Patientin zu versorgen. Und das war schon wieder mal eine Sache, die man, wo ein Spiegelmann sich vorgehalten bekommt und sagen, boah, das ist eine harte Branche. Das muss man wirklich wollen als Pflegerin oder im sozialen Dienst dann eben so, wie es da ist, arbeiten zu wollen und Leute zu helfen, zu unterstützen. Und da gibt es so viele Hindernisse, so viele Emotionen, die man irgendwie verarbeiten muss, wo du mit umgehen musst. Du musst geschult sein. Du darfst nicht daran zerbrechen. Und viele Leute zerbrechen daran auch, was vollkommen nachzuvollziehen ist. Und das war sehr, sehr bewegend mit anzuschauen, der Film. Auch hier waren wieder die ProduzentInnen. Das war nämlich einmal Jackie Gillis. Ja, hat die Regie geführt. Und war auch wieder cool von denen zu hören, okay, wie sie darauf gekommen sind, warum sie es machen wollten, warum das so ein wichtiges Thema eben ist, dass die Überforderung im Vordergrund steht, eben, dass beide Seiten gezeigt werden, aber die Patientin, die es schwer hat, der Pfleger, der es schwer hat. Und ja, das ist ja ein Film, finde ich, den kann man sich wirklich mal angucken. Keine Zeit heißt er. Wie gesagt, wenn er irgendwo zu finden ist, schaut ihn euch gerne an. Den fand ich wirklich, wirklich sehr gut. War wohl auch eine Weltpremiere, wie ich das so mitbekommen habe. Den gab es wohl noch gar nicht so richtig irgendwo anders. Es ist dieses Jahr auch erst rausgekommen. Also, das war schon sehr bewegend und mitnehmend. Also, ja. Überforderung kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ja. Ja, Leute, und wir atmen auch mal ein bisschen durch. Denn das war mein Samstag bei den 67. Nordischen Filmtagen. Morgen, also für euch jetzt in der Folge geht es ja sofort weiter, aber ich kann euch mal sagen, wo ich morgen bin, denn ich werde mir wieder Kurzfilme anschauen, 8 Stück an der Zahl, die gehen noch mal ein bisschen kürzer, ich glaube nur so 5 bis 10 Minuten oder so, also relativ kurz. Aber die werde ich mal angucken und da werde ich ein bisschen davon überzählen. Bin ich schon sehr gespannt wieder, weil ich finde, gerade auch so kurze Filme geben einem wirklich sehr viel Input. Also, wie gesagt, da ging jetzt auch um 23 Minuten, keine Zeit, aber es ist ja so ein gesellschaftlich wichtiges Thema, da kann man einfach drüber erzählen, da kann man drüber reden, da kann man drüber diskutieren, sollte man auch. Und das finde ich sehr spannend und auch irgendwie schön, dass die deutschen Filme da wirklich so präsent sind und das zeigen möchten, was so passiert. Und es ist wohl auch so, dass oh, war das jetzt hier? Oh, jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Bei einem von diesen 4 Filmen war es so, dass sie das auch in die Politik ein bisschen gebracht haben und dass die sich mal zusammengesetzt haben. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder europaweit war. Sie sich zusammengesetzt haben und den Film geguckt haben, also den Kurzfilm, und darüber diskutiert haben, okay, warum ist das so? Warum ist das so, die Gesellschaft gerade so, wie sie ist und wie können wir es vielleicht verändern? Es wird zumindest mal Thema gemacht. Es will nicht sagen, dass da irgendwas Gutes dabei rausgekommen ist, dass jetzt die ganze Welt davon geheilt ist oder Europa oder Deutschland, was auch immer. Aber es wird sich zumindest mal auseinandergesetzt mit diesen Themen und nochmal einen Spiegel vorgehalten, okay, wir müssen eigentlich irgendwas machen. Ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Film das jetzt war, das hätte ich mir aufschreiben müssen. Verdammt, das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber es hat irgendwie eine filmschaffende Person erzählt, dass das eben ein bisschen in der Politik gelandet ist und da zumindest mal drüber gesprochen wurde. Und das ist ja auch schon Erfolg, dass gesagt wurde, dass man sagte immer so, ja, Kunst kann nichts erreichen und Filme auch nicht und was weiß ich, Videos und Podcast und so, doch, es kann doch mal so weit kommen, dass es irgendwo hinkommt, wo Leute Entscheidungen treffen und vielleicht bringt es was, weil das gar nicht zu versuchen, das sollte man nicht, denn dann hat man es nicht versucht und es kann gar nicht eintreffen. Wenn man es versucht und es nicht klappt, ist in Ordnung. Wenn es klappt, umso besser. Ja, mit diesen schönen Worten gebe ich doch wieder an Zukunfts-Mike. Er wird sich bedanken bei mir und dann werde ich morgen von dem Sonntag erzählen, von dem weiteren Kurzfilm. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Folge und auch in der Folge 8-mal erzählt, und ich werde es nicht rausschneiden, Leute, es tut mir wirklich leid. Ich habe 8-mal erzählt jetzt, ist mir gerade eben aufgefallen. Es ist immer noch Samstag für meine Aufnahme. Aber auch das ganze Podcast dazu müssen spontan sein. Ich gucke gar keine Kurzfilme mehr. Der, bin ich doof. Ich habe das gar nicht gebucht, das Ticket. Und ich kann da auch gar nicht, wenn die laufen. Was erzähle ich dir für einen Mist? Ich war so gepolt darauf, dass ich morgen Kurzfilme gucke. Was ist denn da los? Das ist ein bisschen traurig darüber. Jetzt habe ich mich selber da reingeredet. Ich wär morgen hingegangen und denke mir so, ja, ich gucke jetzt Kurzfilme. Nee, gucke ich gar nicht. Ich gucke einen Film, der heißt Facing War. Und es ist eine Dokumentation über Stoltenberg, der auch da in dieser Zeit ist ein sehr kriegslastiger Film irgendwie immer, die ich hier ein bisschen ausgewählt habe. Aber es ist ein Film darüber, wie eben Stoltenberg von der NATO es mitbekommen hat, wie das seit der Invasionskrieg von Russland gegen Ukraine, wie das so abgelaufen ist, wie es für ihn war. So habe ich zumindest rausgehört. Und deswegen, ja, was erzähle ich denn für einen Stumpfsinn hier drüber? Also, es ist ja eine Frechheit. Naja, in dieser Folge werdet ihr dann noch hören. Von diesem Film werdet ihr noch hören. Dann gibt es noch mal ein kleines Fazit zu den 67. Nordel-Filmtagen, wie es so für mich war, wie ich das wahrgenommen habe. Es war auch das erste Mal, dass ich irgendwie dabei war, kann man so sagen. Also ich habe das sonst halt immer nur so gesehen, dass es halt stattfindet, aber nie dran teilgenommen mit Filme gucken oder auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie das so eben ist, wenn man dann eine Reportage vielleicht dreht oder sonst was. Darüber werde ich noch ein bisschen erzählen und dann ist die Folge auch schon rum. Also, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, aber ich gucke keine Kurzfilme. Ich weiß gar nicht, wie kam ich denn da drauf? Ich hatte hier das Programm durchgeguckt und war dann stehen geblieben, so, ah ja, stimmt. Ja, die Kurzfilme. Ja, die gucke ich mir morgen an. Ach, guck mal, 8 Stück. Wahnsinn. Ich habe da ganz oft auch von erzählt. Ich habe mich selber gegaslightet. Ich habe selber von mir selber erzählt, so, ja, ich gucke dann hier die Kurzfilme und so. Mache ich gar nicht. Ich gucke nochmal in meine Tickets rein, aber ich habe morgen, ist der 9.11. und da habe ich nur den Film um 12.45 Uhr drin und den gucke ich mir an. Das ist eine große Frechheit. Es tut mir leid. Ich hab ganz oft gesagt, ich habe hier Kurzfilme und so. Auch in der letzten Folge habe ich erzählt, ja, ich habe hier ganz viele Kurzfilme. Ach, es ist doch auch spät. Ich merke gerade auch ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen krank werde oder ob ich einfach so viel geredet habe in letzter Zeit. Kann natürlich auch sein. Aber das merke ich gerade ein bisschen. Ja, deswegen ist für mich jetzt auch schon spät. Ich sage nochmal, viel Spaß weiterhin mit der Folge. Und wir hören uns dann gleich wieder mit Facing War. Und weiter geht es mit Facing War. Der Film, der am 19. März 2025 erschienen ist, von dem Filmregisseur Tommy Gullixen. Ja, und worum geht es da? Es geht hauptsächlich über Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg war lange, lange Zeit NATO-Chef, ist dies seit Ende 24 nicht mehr. Und er wurde ein Jahr begleitet als NATO-Chef, gerade auch in der schwierigsten Zeit der NATO, muss man sagen, seit Gründung der NATO. Denn es herrschte ein Krieg in Europa, was ja lange, lange Zeit verhindert werden konnte und eben durch den Angriffskrieg von Russland an der Ukraine eben wieder zustande gekommen ist. Und er wurde begleitet 23 bis 24, man hat auch seine Verabschiedung noch gesehen, beziehungsweise eben seine Ehrung, die er noch beim NATO-Gipfel bekommen hat im Jahre 2024. Aber fangen wir erstmal an im Jahr 2023. Es ist eine Dokumentation. Also er wurde halt immer ja, von Leuten begleitet, vom Filmteam. Und der Film beginnt eigentlich damit, dass erklärt wird, okay, das ist Jens Stoltenberg erstmal, es geht direkt rein von wegen, okay, wir haben diesen Angriffskrieg, wir müssen was tun. Und Jens Stoltenberg hat eigentlich in den ersten 5 bis 10 Minuten ganz viel klar gemacht, ich werde nicht verlängern. Ich habe meiner Frau ganz lange versprochen, ich komme zurück nach Norwegen, ja, da kommt er nämlich her, und komme zurück nach Norwegen mit meiner Familie, meinen Kindern und möchte auch ein guter Ehemann sein. Ich bin nicht nur NATO-Chef und diene natürlich dem Land, den NATO-Mitgliedern, sondern ich bin auch Ehemann und Vater und ja, ganz normaler Mensch und möchte halt zurück, ja, und auch denen was Gutes tun. Damit beginnt es erstmal. Das heißt, er sagt, okay, das ist meine letzte Amtsperiode hier. Ich werde nicht verlängern. Ich gehe. Dann ist es so, dann wird er eingeladen, damals noch von Joe Biden als ja, US-amerikanischer Präsident. Und der macht eigentlich ganz schön schnell klar, dass er Jens Stoltenberg gerne als NATO-Chef behalten würde, weil es gerade eben diese Umstände sind, die es betreffen, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit ist für die NATO, gerade mit dem europäischen Angriffskrieg. Und er sagt jedes Mal, na, gebe ich keine Info zu, kann ich jetzt nichts sagen. Ja, und dann ist es eigentlich auch schnell gesagt, getan, er verlängert um ein weiteres Jahr. Und genau dieses Jahr begleitet dann der Dokumentarfilm. Was spannend ist, weil er hat wirklich ganz am Anfang immer gesagt, nein, ich mach das nicht und das möchte ich nicht mehr, ich muss nach Hause. Und dann hat er wahrscheinlich zu Hause gesagt, du, ich mach noch ein Jahr. Ich möchte, was total lobenswert ist und muss man auch wirklich mal sagen, ich weiß nicht, wie es ist, selber in so einer Position zu sein, also so viel Verantwortung zu haben für so viele Länder. Du bist ja Vermittler, sagen wir es mal so. Du bist ja Vermittler zwischen den Kriegsleuten. Der trifft sich auch ganz oft mit Zelensky, mit allen möglichen hochrangigen Politikern, die in der NATO eben vertreten sind, in ganz Europa zum Teil. Und da quasi so den Vorsitz zu haben, wo man sagt, okay, ich bin Head of NATO und ich führe das jetzt. Also natürlich hat er nicht allein so die Macht, klar, aber einfach so dieses zu haben, okay, wir sind die NATO, ich entscheide jetzt so ein bisschen, er hat auch mal ein kleines Team dabei, er berät, das ist auch mal ganz spannend zu sehen bei der Doku, er berät sich immer zu seinem Team, okay, wie haben die gewirkt, wie hat Putin darauf reagiert, wir müssen noch eine Pressemitteilung machen, was wollen wir schreiben, wie wollen wir es schreiben, wir wollen ganz klar signalisieren, wir stehen hinter der Ukraine, wir möchten als NATO das Land unterstützen, was angegriffen wurde. Und dann sagt er auch die ganz berühmten Sätze, die kennt man ja vielleicht noch irgendwie so, wir als NATO standen in der Vergangenheit zur Ukraine, stehen jetzt in der Gegenwart für die Ukraine ein und werden auch in Zukunft für die Ukraine da sein. Und das so alles zu entscheiden und da so die, ja, mit seinem Namen zu so stehen und sich Gedanken zu machen, okay, ich bin jetzt also die Person, die entscheiden wird, wie wir als NATO gegen Russland mit der Ukraine eben stehen, und wie wir es handhaben wollen. Und das stelle ich mir so unglaublich schwer vor. Also wirklich, da denke ich mir, ja, da gibt's auf jeden Fall einfache Jobs. Da bin ich vielleicht lieber in meinem Büro, sitze da rum und habe nicht die ganz große Verantwortung. Aber das ist ja bei allen Politikern irgendwie so. Aber als NATO-Generalsekretär ist das schon was anderes. Und ich finde, das zeigt diese Dokumentation auch wirklich eindrucksvoll, wie anstrengend das alles ist. Er ist nur am Reisen, er trifft sich mit hochrangigen Politikern in weiß Gott wie vielen Ländern, hat, also man muss ja sagen, gerade dann auch in der Anfangszeit, irgendwie jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es andere Erkenntnisse. Wir liefern jetzt das, okay, wie reagiert die und die drauf? Wir liefern das nicht, wie reagieren da Leute drauf? Wie ist die NATO generell im Blick? Ist sie noch gut angesehen? Ist sie eben nicht gut angesehen? Was ist der Sinn von der NATO? Möchten wir das so und so handhaben? Möchten wir es lieber doch so machen? Und das, finde ich, zeigt diese Dokumentation sehr, sehr gut. Und ich muss aber auch sagen, was sie auch gut zeigt, ist, dass Jens Stoltenberg auch nur ein Mensch ist. Also, da mal alles so ein bisschen weggesehen von Politiker und Generalsekretär und ne, Job ist Job und es gibt Berufsmenschen und gibt Privatmenschen, aber er ist auch nur ein Mensch und man merkt ihn doch immer wieder an, er brennt für die Sache, er möchte wirklich, dass es Europa gut geht, deswegen hat er eben nochmal verlängert, aber auch muss man sagen, dass zumindest wird so ein bisschen deutlich, was auch vollkommen verständlich ist, der Mann war ganz lange Jahre nahezu Generalsekretär und davor ja auch schon politisch unterwegs. Ich meine, er hat sich das rausgesucht, er möchte es ja auch, macht ihm Spaß, so, oder, ne, er möchte ja auch die Machtposition haben, so ein bisschen. Oder die Machtposition, vielleicht falsch gesagt, die Verantwortungsposition. Aber nichtsdestotrotz merkt man auch so, dass es dann nämlich zu Ende geht, da ist ja nochmal so ein bisschen der NATO-Gipfel, sie beschließen, okay, wie machen wir das nochmal ein bisschen, wie geht's weiter? Er kriegt auf jeden Fall von Deutschland Bundesverdienstordenkreuz und wird auch mit der Ehrungsmedaille, sage ich jetzt einfach mal, von den USA, von Biden nochmal ausgezeichnet. Und da merkt man, dass er stolz drauf ist und dass er es auch sagt, dass er sehr stolz drauf ist und was das ganze Team mit ihm zusammen geleistet hat, dass er jetzt sich aber auch ein bisschen drauf freut, wieder nach Hause zu kommen, nach Norwegen, zu seiner Frau, seinen Kindern. Und ja, dass er zumindest es so versucht hat, das Bestmögliche rauszuholen und dass er versucht hat, eben ja, für Europa, für die NATO, für alle Mitglieder etwas Gutes zu hinterlassen, sodass es gut weit, also gut in Anführungszeichen, aber dass es eben im besten Fall gut weitergeführt werden kann. Und aus diesem Grund gebe ich den Film auch eine 8 von 10. Ich fand ihn gut. Auf IMDb hat er auch eine 8,1 bekommen von 10. Also muss man auch sagen, relativ hoch. Und der geht 103 Minuten. Also knapp über 1,5 Stunden eben. Auch eine gute Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Kann man wirklich mal sich gut angucken. Genau, den kann man auf jeden Fall auch, habe ich schon gesehen, den kann man auf jeden Fall bei verschiedensten Anbietern erwerben, käuflich erwerben. Prime Video zum Beispiel. Oder Amazon eben dann. Da kann man ihn auf jeden Fall angucken. Also wer sich das nochmal zu Gemüte führen möchte, sollte das oder kann das machen, ist ganz interessant. Kann man sich wirklich mal ansehen, was denn da so im Hintergrund auch los ist, ne? Wie gesagt, mit den ganzen Pressemitteilungen und so weiter, wie sie sich den Kopf machen, Gedanken machen. Das ist ganz cool gemacht. Und dann gehen wir auch schon über zu dem Teil, dass das die Nordischen Filmtage 2025 in Lübeck für mich waren. Und ich muss sagen, es war spannend und ganz viele Eindrücke, oder machen wir uns nichts vor, ich hätte keinen einzigen von diesen längeren Filmen, von den Kurzfilmen gesehen, wäre ich nicht, Anführungszeichen, eingeladen worden auf die Nordischen Filmtage, beziehungsweise hatte ich eben Zugang. Und wären die nicht gewesen, hätte ich davon nie einen gesehen. Also ich bin ja generell nicht so der große Filmegucker. Aber ich fand es trotzdem cool. Also ich fand es richtig cool, die zu sehen. Und die haben mir auch viel gegeben. Also gerade auch die Kurzfilme, muss ich sagen, die haben mir noch mehr gegeben. Dadurch, dass sie einfach eben so komprimierte Themen beinhalten, die ja einfach wichtig sind. Und generell das Setting. Also Lübeck generell ist natürlich umwerfend schön. Und dann wird er immer, ja, werden da eben so 3, 4, 5 Tage Trubel gemacht in ganz Lübeck. Und alles widmet sich den Filmen, alles widmet sich den Regisseuren und alles widmet sich den Entwicklern von Filmen drumherum. Und da werden so viele tolle Seiten beleuchtet, die man sonst ja nicht hat. In irgendwelchen, habe ich ja schon mal gesagt, in irgendwelchen Hollywood-Filmen. Das ist ja meistens Popcorn-Kino. Nicht sehr viel, ich sag mal, ernsthafte Gedanken dahinter, sondern einfach möchte unterhalten werden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das sind meistens ja Filme hier von kleineren Entwicklerstudios oder eben, sagt man Entwicklerstudios? Nee, ne? Produktionsfirmen sagt man, ne? Ja, Entwickler ist, glaube ich, sowas wie bei Spiele. Naja, Produktionsteams. Und die haben meistens immer eine ganz tolle Message. Ich habe ja auch ganz, ganz viel nicht gesehen, muss ich ja dazu sagen. Also ich hätte wahrscheinlich mir noch viel, viel mehr angucken müssen eigentlich. Aber ich glaube, ich freue mich schon auf nächste Jahr. Mal gucken, wie es dann so für mich wird, ob ich dann immer noch das alles so komplett begleiten darf und wie das eben alles so, ja, abläuft. Ich glaube, es wird auch relativ immer größer. Wir hatten auch einmal eine Frau interviewt, die, ich glaube, was hat sie gesagt, mit ihrem Mann geht seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren jedes Jahr zu den Nordischen Filmtagen und holt sich immer Tickets. Also es verbindet ja auch einfach und ist so eine Konstante für Leute, was ja total schön ist. Und es werden eben Filme gezeigt, die man nicht einfach irgendwo sich so einfach zu Gemüte führen kann. Das ist ganz toll. Ja, deswegen für mich das erste Mal richtig den Nordischen Filmtag mitbekommen habe ich dieses Jahr und also 2025. Das war ganz toll, es hat ganz viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr freue ich mich da schon wieder drauf. Und ja, ich gebe jetzt keine Note für die Tage an sich, weil, naja, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Habe ich ja schon bei den Filmen immer gemacht. Aber ja, war eine tolle Erfahrung. Gerne wieder. Und ja, ich denke. Dann haben wir es auch schon soweit, sind jetzt doch nur knapp 40 Minuten an voll geworden, aber ich finde das nicht schlimm. Und dann würde ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sagt man das? Nee, sagt man nicht, ne? Danke fürs Zuhören einfach. Naja, egal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit den Folgen. Guckt ein paar von diesen Filmen, wenn ihr es irgendwie machen könnt. Sei es auch, wenn nur die Kurzfilme dauern nicht lang. Die kann man wirklich gut gucken. Das sind wirklich schöne Filme. Wenn es euch irgendwie jetzt interessiert hat mit dem Podcast, dann schreibt was in die Kommentare. Folgt bei Instagram Papierschnitt-Podcast. Da gibt es mal wieder Informationen oder beziehungsweise Videos zu den einzelnen Folgen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag oder einen schönen Abend. Und wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Papierschnitt. Nein, ich hab's verplant. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Papierschnitt. Vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen. So, bis dann.